Für alle werde ich Englisch sprechen. Danach könnt ihr mich aber in drei Sprachen fragen, wenn ihr mich etwas fragen möchtet. Das bedeutet Deutsch. Ich spreche auch Französisch, obwohl da nicht viele Französisch sprechende Leute hier sind, und Italienisch. 1975 wurde ich durch einen Priester, Don Benedikt Heron, geheilt. Und die Gebetsgruppe war so groß wie diese Gruppe hier, und sie haben für mich gebetet. Ich habe nicht um eine Heilung gebeten. Ich wollte nur wissen, ob diese Gabe der Zungensprache, die mir passiert ist, zu Hause, in meinem eigenen Haus, als ich da mit Gott gekämpft habe und diskutiert habe über mein Leben. Und da hat er mir die Gabe der Zungenrede geschenkt. Und ich habe mir gedacht, naja, ich bin ein Katholik, vielleicht ist das vom Teufel, ich weiß das nicht. Und so bin ich zu einem Gebetstreffen gegangen, und ich war nur einmal vorher bei einem charismatischen Gebetstreffen, und ich habe da gebeten um ein Gebet durch einen Priester, und er hat mich gefragt, möchtest du Heilung? Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte nur die Wahrheit wissen, was ist da geschehen? Und dann habe ich gesagt, ja, du weißt, ich habe eine sehr starke Krankheit, und schon seit 8 Jahren, und das ist sehr schmerzhaft. Wenn du möchtest, kannst du darüber beten. Und ich wurde geheilt. Und wie viele charismatische Menschen, denen es peinlich ist, wenn sie die Manifestationen sehen oder irgendwie total seltsam ausschauen, da wurde ich von meinem Vater gewarnt, der noch unter Hitler gelebt hat, und er hat gesagt, pass auf, dass du dich da nicht deiner Massenhysterie anschließt. Und ich habe dann mir gedacht, ja, vielleicht ist etwas, das da hier geschieht in diesem Raum, im Zusammenhang mit Hysterie, also ist es besser, vorsichtig zu sein. Und ja, das war meine Erfahrung. Und ich hatte diese meine Natur, dass ich etwas nicht leicht annehmen kann, ohne wieder etwas zu geben. Und so habe ich Gott gefragt, was willst du, dass ich tue? Und so wie wir Katholiken eben sind, wir geben Gott ständig Regeln und Grenzen, was er machen muss mit meiner Familie, mit meinem Geschäft. Und ständig machen wir das. Und ich habe dann gesagt, ja, du weißt, dass ich sehr wenig Zeit habe. Ich habe 4 Kinder und 2 müssen wöchentlich ins Spital. Mein Ehemann ist ein wichtiger, aber schwieriger Mann, und wir haben 2 Häuser, und ich habe 20 Leute, für die ich verantwortlich bin im Geschäft. Und wenn du also denkst, dass ich etwas für dich tun könnte, dann bitte schick mir die Leute, schick sie zu mir. Und das sage ich euch. Nicht, weil das wichtig wäre für euch zu wissen, aber es ist wichtig für euch, dass der erste Schritt, den auch ihr gehen müsst in diesem Dienst, das ist der Schritt, der von Gott kommt, nicht von euch. In dieser Art des Dienstes kommt der erste Schritt von der EID in Englisch oder der anderen Assoziation, muss der erste Schritt direkt von Gott kommen. Und wir müssen dieses Bewusstsein unter uns Katholiken neu bringen, dass wir in der Kraft Christi den Menschen helfen können, dass sie befreit werden können von bösen Geistern, nicht von irgendwelchen negativen Gefühlen oder negativen Gedanken. Das sind böse Geister. In den Lehren der Kirche steht, dass Christus am Kreuz gestorben ist und dem Teufel besiegt hat. Was bedeutet das? Das heißt, dass der Teufel existiert und dass er seine Agenten hat, und wir als Laien begegnen meistens dem, was der heilige Paulus nennt, die Gewalten des Himmels, die keine Namen haben. Und sie hängen sich selbst an irgendjemand an, weil sie eine Persönlichkeit wollen, und das ist ein Bereich, wo wir arbeiten. Aber ihr solltet dort nicht arbeiten, wenn ihr nicht von Gott dorthin gerufen werdet. Und so habe ich eben zu Gott gesagt, schick mir die Menschen, wenn ich Zeit habe, schick sie zu mir. Und ich habe gesagt, ja, also wenn die Kinder in der Schule sind, bevor ich ins Geschäft gehe, da könnte ich ein paar Stunden mehr Zeit nehmen, um den Menschen zu dienen. Und Gott wirkt Wunder auf so viele Weisen. Und ich kann euch nicht erzählen, was alles mit mir geschehen ist, aber am nächsten Tag, da hat meine Türglocke geläutet und ein Mann ist da gestanden. Ian, ich werde das niemals vergessen. Und ich habe zu ihm gesagt, wer bist du? Und ich möchte hierher kommen, hat er gesagt, ich brauche Hilfe. Und ich habe gefragt, wer hat dich gesendet? Und er sagt, das weiß ich nicht. Ich habe niemanden gesagt, auch nicht dem Priester, mit dem ich gearbeitet habe, niemanden habe ich gesagt, ganz bestimmt nicht meinem Ehemann, dass ich Gott gebeten habe, Menschen mir zu schicken, denen ich helfen kann. Der hätte mich ganz bestimmt irgendwo hingeschickt und hätte gesagt, dein Kopf steht dir nicht richtig, du hast genug zu tun, schau auf deine 4 Kinder. Und so habe ich ihn gefragt, wie wir es in England machen, möchtest du eine Tasse Tee? Und I am durch die Geburt von Venedig und so habe ich ganz automatisch gesagt zu ihm, komm herein, trink eine Tasse Tee. Und dann haben wir Tee getrunken und dann hat er begonnen zu reden und hat gesagt, dass er mir irgendwohin bekehren möchte zu einem Maharishi Yogi und dass er mich zu einer transzendentalen Meditation bekehren möchte. Und ich habe zu mir selber gesagt, okay gut, ich habe eine Idee über Hinduismus, aber das, worüber er spricht, das ist totaler Blödsinn. Und ich habe versucht, mit ihm zu sprechen. Aber das hat nicht funktioniert. Es war wie wenn da eine tiefe Spaltung zwischen uns wäre. Es wäre da etwas, eine Lücke zwischen ihm und mir. Und ich habe dann zu ihm gesagt, und ich habe zu Gott gesagt, wenn da etwas ist, das nicht von dir ist, denn ich habe da noch nicht gesprochen über Befreiung, über Teufel, über Dämonen. Ich habe nur gesagt, wenn es irgendetwas gibt, das zwischen ihm und mir steht, das er nicht verstehen kann. Und wenn etwas ist, das er nicht versteht, was ich sage, und ich sage, dass er es nicht versteht, dann bitte, Jesus, entferne es in deinen Namen. Und in diesem Moment hatte ich wirklich das Erlebnis, dass da etwas niedergebrochen ist. Und was ist dann geschehen? Er hat auf einmal nicht mehr über die transzendale Meditation gesprochen, sondern er hat gesprochen über seine Verletzungen, über seine inneren Wunden und über seine Familienprobleme. Und er wollte eine Lösung für all diese Familienprobleme. Denn er war erst 22 Jahre alt und als gestern dieser junge polnische Mann hier diesen Vortrag gehalten hat, und die das sehr gut präsentiert hat und auch viel Böses gezeigt hat, da würde ich gerne sagen, das, was wir tun müssen, ist nicht, dass wir nur zeigen müssen, was der Böse macht, sondern wir müssen die Grundwurzel finden. Warum gehen die jungen Menschen dorthin? Denn es ist viel schlimmer als das, was Hitler präsentiert hat, denn Hitler hatte nur 1 Million, aber in England, da gibt es über 3 Millionen Menschen, die da dabei sind und durchs Fernsehen wird das noch auf viel mehr Millionen übertragen. Aber warum? Was ist ihre Motivation? Und das ist meine zweite Sache. Die erste Sache ist, dass ihr einen Ruf von Gott haben müsst, ganz besonders in diesem Dienst. Denn es wird eure Familie, euer Leben, eure Umgebung, eure Verwandten, alles wird es beeinflussen. Und der Teufel wird versuchen, in jedem Winkel eine Störung zu bringen und die Familie zu zerbrechen, um die Seelen der Kinder zu gewinnen. Das ist sein Geschäft. Es geht hier um ein Seelengeschäft zwischen Gott und dem Feind Gottes. Es gibt kein anderes Geschäft hier. Und das ist der erste Schritt, den ihr wissen müsst, dass es von Gott ist. Und der zweite Schritt ist, dass ihr nur das tut, was Gott möchte, dass ihr tut. Und wenn ihr dann Menschen begegnet, die vielleicht in einer Infestation sind, vielleicht in einer Bedrängnis, vielleicht besessen sind, was sehr, sehr selten ist, das sind vielleicht nur 0,5% aller schwierigen Fälle, die wirklich besessen sind. Besessen bedeutet, dass die ganze Person unter der Kontrolle Satan ist. Aber es ist immer noch ein ganz kleines bisschen freier Wille. Auch wenn man schon Satan ganz hingegeben ist, es gibt ein kleines bisschen freien Willen in dir. Aber das sind wirklich ganz, ganz seltene Fälle. Meistens sind die Menschen unterdrückt im Bedrängnis durch den Bösen und manche sind nur unter bestimmten Umständen von Zeit zu Zeit in solchen Bedrängnissen. Also, wenn du in so einen Dienst gehst, dann müsst ihr wissen, dass es von Gott ist. Und ihr müsst wissen, dass es da keine Neutralität gibt in diesem spirituellen Kampf, in dieser spirituellen Sphäre. Das ist die katholische Lehre und all diese Menschen, die da in diesem Spiritualismus sind. Und da sind schon einige in diesem Raum, die doch mit Spiritualismus zu tun haben. Ihr könnt es mir nicht anders vormachen, ich weiß es. Ich möchte euch nur sagen, dass viele der modernen New Age-Praktiken mit Spiritismus zu tun haben. Auch wenn sie wunderschöne andere Namen haben, wie Bioenergetik oder wie man es noch nennt, oder die Schamanen, oder die sind jetzt neu. All das ist Spiritismus. Und wenn ihr einmal in dieses spirituelle Feld kommt, da gibt es keine Neutralität. Ihr könnt nicht sagen, ja, es kann manchmal helfen, aber es wird vielleicht nicht immer helfen. Das ist nicht möglich. Entweder gehört es zum Teufel oder es gehört zu Gott. Und das Kreuz steht dazwischen und teilt diese geistliche Ebene. Also ist es besser, ihr bereut und eine Beichte ablegt, aber die Beichte kann euch noch nicht befreien von den Folgen der Sünde, von den Folgen der Sünde gegen das erste Gebot. Das wird nur die Widersagung machen im Namen Jesu. Also, ihr braucht wirklich diese Einstellung, dass ihr dieser Situation bewusst seid, dass ihr wisst, wo ihr da hineingeht, und zweitens muss euch bewusst sein, warum war dieser junge Mann zum Beispiel bei der transzendentalen Meditation? Das war nicht die Philosophie. Nein, die Menschen interessieren sich nicht daran. Ganz ehrlich. Ja, ich hab schon ganz viele getroffen. Es gibt Tausende davon, die alle möglichen Bewegungen teilgenommen haben. Und die haben oft überhaupt nicht verstanden, was da die Philosophie ist, ob das von Sangyang Moon ist oder von Hindu oder irgendeine andere Philosophie. Sie gehen einfach dorthin, weil sie irgendwo Verletzungen haben und sie möchten aus ihrer Situation ausflüchten. Oder sie haben ganz starke, schwere Sünden, die sie nicht überwinden können. Und die Katholiken oder die Christen möchten nicht beichten und möchten nicht bereuen. Und das ist noch ein anderer Weg. In den meisten Fällen, und ich habe das schon gemacht seit 1976, da habe ich Pater Rufus noch nicht einmal gekannt, und erst 1978 hat der Herr Vater Rufus vorbeigebracht, noch nicht vorher, und dieser Schritt ist eben das Erste. Warum ist das so? Warum macht er das? Und was sagt die Kirche? Was sagt die Kirche über diese Sphäre der Spiritualität von Gut und Böse? Und was geschieht mit den Menschen? Warum gehen sie hin? Gestern habt ihr gesehen diese großen Bilder von diesen Tausenden, vielleicht Millionen Menschen, die da wie in einer Massenhysterie singen, tanzen oder sich bewegen. Ihr könnt es nicht einmal Tanzen nennen, es ist kein Tanzen mehr. Und wie sie da von Bösen die Auswirkungen haben. Aber warum gehen sie hin? Das ist die große Sache. Das ist die Arbeit der Kirche, das ist die Arbeit der Katholiken. Vergesst all die anderen. Es sind die katholischen Lehren. Es ist unser Ruf, dass wir den katholischen Glauben lehren. Die Orthodoxen, die sind ganz liebe Menschen. Ich habe auch da Exerzitien gehalten, denn ihre Liturgie, die ist himmlisch. Aber die Katechese, ich habe sie nicht gefunden. Und die Protestanten, die haben keinen Führer, der ihnen eine Katechese gibt. Jeder Pastor hat da seine eigene Meinung. Und es gibt da schon Programme, um auch Menschen kennenzulernen oder so. Aber wenn man gefragt wird oder zur Beichte geht, und wenn man sie dann fragt, wie geht ihr zur Beichte zu einem katholischen Priester? Dann sagen sie, wir wissen, dass nur ein katholischer Priester die Sünden vergeben kann, und darum wissen wir, dass nur dann die Sünden vergeben sind. Und das kommt von den Lutheranen, das kommt von den Pfingstlern, und das kommt auch von Roberts Groups, von den Freikirchen, von den Internetkirchen. Wir haben alles heute, alles arbeitet heute, der Teufel arbeitet wirklich hart, um unsere christlichen Gemeinschaften zu verwirren, und er arbeitet ganz besonders an den jungen Menschen in dieser Welt mit solchen Festen, aber auch mit anderen Mitteln. Das war meine einfache Einführung, wie ich in diesen Dienst gekommen bin. Und das Nächste, das ich sagen möchte, ist, dass ich vom Herrn gehört habe, dass ich den verlorenen Schafen folgen soll. Aber ich hatte 4 verlorene Schafe in meinem eigenen Haus. Und was heißt das jetzt? Ich soll denen folgen. Und dann habe ich mit Gott so herumdiskutiert, was ist das jetzt? Ich weiß, dass ich beten muss und ich weiß, dass alle das machen sollen und dass sie Heilungen wollen und alle Katholiken beten. Und ich vergaß aber alles, was Gott will. Und so war ich einfach genauso. Und ich habe dann gesagt, ja, und wo finde ich jetzt ein verlorenes Schaf? Was meinst du jetzt bitte damit? Und dann ein Tag nach dem anderen sind die jungen Menschen gekommen, die wir jetzt neue religiöse Bewegungen nennen. Und ich bin zum Pfarrer gegangen und die haben gesagt, ja, der war in einem Club und der nicht katholisch war, da bin ich zum Bischof gegangen und der hat überhaupt nichts gemacht. Dann war ich 78 auch in Rom, als Johannes Paul II. Gewählt wurde. Und da habe ich auch den Menschen einer italienischen Gruppe prophezeit, dass wir an diesem Tag den Papst haben möchten. Und dann habe ich mit dem Wiener Kardinal König zusammen gemacht und mit Dr. Frederike Valentin, der mit ihm zusammenarbeitet, auch getroffen, dass sie sich auch beschäftigen mit Nicht-Christen, die sich vielleicht auskennen, über neue religiöse Bewegungen zu sprechen. Und das war alles nur dieses Suchen nach dem verlorenen Schaf, denn ich habe erkannt, dass unsere Kinder in die Irre rennen, in diesen neuen Bewegungen. Die Eltern lassen sich scheiden, sie leben getrennt, sie leben mit mehreren Partnern und in unserer heutigen Zeit gibt es auch 2 Partner, sind männlich, 2 sind weiblich. Das ist eine totale Verwirrung für die Kinder und sie suchen eine Art von Sicherheit und meistens sind die Gurus und Meister und Herren sehr dominant und wenn die Kinder dann in diese Falle fallen, dann geht es ganz schnell, weil sie eben keine väterliche Autorität haben, so wie es mein Vater mir gesagt hat, pass auf, geh nicht in irgendeine Hysterie hinein. Und er hat auch gesagt, pass auf, dass du niemals irgendetwas zu tun hast mit den Freimaurern. Und wenn ihr deine Lehre darüber möchtet, ich kann es euch sagen, aber das ist nicht ohne Gefahr. Aber das, was gestern geschehen ist, hat auch zu tun mit den Freimaurern. Und wenn ihr mehr Informationen darüber braucht, dann werdet ihr sehen, es ist mit Absicht gemacht und es ist geführt und das ist nicht einfach ein spirituelles Ding, das von Satan gemacht wird, sondern es sind menschliche Wesen, die sich selber schwarzer Adel nennen und sie arbeiten mit unserer Jugend, um sie zu verführen, um sie von der gottgegebenen Ordnung der Familie wegzubringen, in eine Verwirrung hinein. Und sie arbeiten mit Antifrieden, Antifrieden. Ganz absichtlich, mit voller Absicht stiften sie Kriege an. Ich habe ihre Vorträge gehört, also schaut nicht auf die Revolutionäre, das wird von dahinter gemacht. Und das Ganze geschieht im Irak und überall, aber die Politiker heute, das sind keine Christen, sie verstehen das alle nicht. Und sie möchten das gar nicht verstehen, denn sie möchten nur reden wie ein großer Chef, aber das ist das, was geschieht. Es gibt da wirklich ein Netzwerk, das der Teufel verwendet, aber wir dürfen uns nicht fürchten, wir dürfen keine Angst haben, denn gestern war eine Frage, was sollen wir als Priester tun? Sollen wir hingehen und da unter diesen Menschen dort einen Dienst haben? Und ich sage, nein, geh nicht zu solchen Festen hin, um dort irgendwie zu evangelisieren, denn es wird nicht funktionieren. Du musst das Wort Gottes verkünden auf ordentliche Weise, so wie es heute ist. Und wenn es zum Beispiel etwas über Yoga zu reden gibt, dann sag was über Yoga, über Zen. Immer das Wort Gottes in das Leben der Menschen bringen. In den letzten 30 Jahren habe ich an den Priestern immer wieder verteilt. Jetzt gibt es also in einem Buch über die Wiedergeburt, Reinkarnation und die Auferstehung. Ich möchte, dass die Priester wenigstens an einem oder 2 Tagen im Jahr, wo alle Katholiken aus einem schlechten Gewissen heraus in die Kirche gehen, dass da die Priester predigen, dass es keine Wiedergeburt gibt, dass es nur eine Auferstehung gibt, auf die wir hoffen. Aber sie predigen nur über die Auferstehung und sie sagen nur ja über die Nachbarn und so und sie reden halt über Wiedergeburt. Und es gibt in Deutschland sogar eine Statistik, dass 40% der römisch-katholischen Kirche, 40% der römisch-katholischen Gläubigen glauben, dass es eine Reinkarnation gibt. Also wo ist die Lehre der Kirche? Die Menschen haben sie nie gehört. Und die zwei Tagen, das sind Weihnachten und Ostern, wo die meisten Katholiken doch immer noch in eine Kirche gehen, auch wenn sie nicht lang hingehen. Und meine Eltern gehen zum Beispiel nur hin wegen der klassischen Musik in Wien. Und sie haben nur überlegt, ja, sollen wir in eine Mozart-Messe gehen oder eine Schubert-Messe? Also die Messe selbst hat sie überhaupt nicht interessiert. Aber es gibt noch viel Schlimmeres als das. Sie waren ja wenigstens dort. Und so hoffe ich wenigstens, dass die Priester, die unter uns hier sind, dass sie es erleben und auch in dieser Präsentation spüren, dass sie ihre Lehre, ihr Belehren in das Wort Gottes verwandeln müssen. Und es gab da diesen Vortrag von Pater Hogan oder Monsignore Hogan, den ich sehr gut kenne, denn er lebt ja in Wien, er kommt ursprünglich aus Kanada, aber eben er lebt in Wien. Und er hat gesprochen über die Tattoos. Ja, es ist passiert, dass so etwas in meiner Familie geschehen ist, also weiß ich ein bisschen was darüber, aber in Levitikus 19, da werdet ihr es ganz genau sehen, Levitikus 19, aber denkt nicht, ja, das ist Altes Testament, aber sieht euch einfach an, was die Volksstämme da getan haben, was sie da damals gemacht haben und dann geht ihr in den Westen und schaut, was heute geschieht und dann seht ihr, dass der Feind genau das Gleiche verwendet, weil es diese Notwendigkeit gibt, irgendwo dazuzugehören und fragt immer die Frage, warum tun sie das und vergesst die ganze Verdammnis, denn das verdammt sich selber ständig, aber überlegt einfach, warum tun sie das? Warum lassen sie das so seltsam bemalen? Und ich lebe eben in London und da ist es dann noch viel schlimmer als hier, noch viel mehr sind nackt, noch viel mehr haben Tattoo. Es gibt da junge Mädchen, die ihren Rücken zeigen, der voller Tattoo ist und die Männer, die haben den Tattoos über den ganzen Körper. Es ist, wie es gestern gesagt wurde, eine Art von Sucht, weil es von einer Art des Bösen geleitet wird. Alle Süchte, alle Abhängigkeiten sind von bösen Geistern geleitet. Die Priester, die Beichte hören, wissen, dass wenn jemand immer mit der gleichen Sündhaftigkeit kommt, dann ist es nicht einfach eine Sünde, sondern die ist dann geleitet durch einen bösen Geist. Und Papst Leo der 13. hat das noch gelehrt, dass wenn jemand zur Beichte kommt mit der gleichen Sünde, dann musst du ein Befreiungsgebet sprechen. Und das nennen sie den kleinen Exorzismus. Und das ist mit der heutigen Zeit verschwunden, aber jetzt in der Erneuerung, in der charismatischen Erneuerung, wo wir die neuen Gaben haben von Gott, das ist auch der Grund, warum wir diese Assoziation haben, diese Vereinigung, um zu erneuern, um die sakramentalen Exorzismen zu erneuern, die Menschen bewusst zu machen, dass es diese Not gibt, diese Notwendigkeit. Und das Zweite ist für die Laien, dass sie die rechte Führung haben, die richtige Führung, wenn sie da beten. Wir müssen nicht alles wissen über den Teufel, aber ihr müsst wissen, warum ist der Mensch dorthin gegangen, in diese okkulte Praktik, Aberglaube. Sie nennen das in Wien, Sie haben in Wien, Pater Clemens Piller, das ist wie ein junger Freund für mich, der wegen bestimmten Dingen zu mir gekommen ist, zum Beispiel über die Homöopathie, und Sie nennen das Esoterik. Aber das ist wirklich der falsche Ausdruck. Es ist wirklich okkult. Okkult bedeutet ein Bund mit dem unsichtbaren Kräften, nicht gesehenen Kräften, und die sind böse. Alles von Gott ist sichtbar, aber alles Unsichtbare kann von dem Bösen verwendet werden, vom Feind Gottes. Aber diese Theologie fehlt, denn wenn ihr die Esoterik nur seht, dann seht ihr ja, okay, das ist eine Philosophie, die sich selbst in Symbolen ausdrückt, und diese Symbole können ein Grund werden, die zu Handlungen, für Handlungen oder für Tattoos. Mhm. Oder sie können noch ganz fein sein, nur in den Gedanken oder in der Philosophie, die sich von Gott abwendet, von ihm abweicht. Ihr müsst wissen, ihr Menschen, dass der Böse auch etwas macht mit unserer Sprache. Und dass die Menschen verwirrt werden, denn irgendwie macht jeder das Gleiche, auch ich. Man sitzt da vor dem Computer, hat ein super tolles Telefon und man braucht eine Ewigkeit, bis man weiß, wie das funktioniert. Und wir lernen eine andere Sprache, was eine Perversion der ordentlichen Sprache ist. Wir können nicht mehr kommunizieren, wenn wir miteinander sprechen. Das ist ein Wirken des Feindes Gottes zur Vorbereitung für das zweite Kommen des Herrn. Er wird nur dann kommen, wenn alle Menschen, alle Nationen eine Chance gehabt haben, das Wort Gottes zu hören. Und der Teufel möchte das verhindern. Er möchte verhindern, dass wir das Wort Gottes hören können. Es ist gesprochen. Es ist kein Symbol. Und das ist das, was so essentiell ist in unserer Arbeit, dass wir wissen müssen, wo Gott mit uns ist und was Gottes Plan mit uns ist. Und der Plan Gottes, das ist die Erlösung der Seelen. Und kein allgemeines Mittel, ja, jemanden da von einem bösen Geist zu befreien. Nein, das ist nicht die Sache. Das ist eine der Notwendigkeiten, dass wir den Menschen helfen, dass sie zu Gott kommen. Aber wie funktioniert das? Ich habe wie bei Ian still gebetet für die Befreiung, ganz einfach für die Befreiung. Entferne alles Böse. Und solange als der Freiwille der Person nicht involviert ist, weil sie es eben nicht verstanden, da könnt ihr nur so beten. Und dann Schritt für Schritt führt sie zu einem Verständnis, über was ihr sprecht, dass ihr über Jesus Christus sprecht und über das ewige Leben. Und wie kann er das dann annehmen? Er ist ja total verwirrt durch die Worte. Und ihr müsst zuerst still beten. Zuerst still um die Befreiung beten. Auch Exorzisten müssen vorher still beten. Und Achtung, Technik fällt aus. Und durch diese Reaktion fallen dann die bösen Kräfte ein und durch die äußerlichen Kräfte, wenn es da keine Reaktion gibt, wenn es keine Reaktion gibt auf das Wort Gottes oder auf keine Reaktion gegenüber heiligen Objekten oder über die Wahrheit Gottes, dann behandelt ihr vielleicht einen nur psychologisch bedienten Patienten. Aber das ist auch selten, denn der Böse verwendet alle drei Aspekte des menschlichen Wesens. Das ist eine Offenbarung, die ihr in dem Wort Gottes findet. Das steht schon im 1. Thessalonicher, im 5. Kapitel, Vers 23, Thessalonicher 5, 23, wo der heilige Paulus seine Begleiter grüßt, dass der Friede Gottes mit ihrem Geist sein möge, mit ihrer Seele und mit ihrem Körper. Thessalonicher 5, 23. Diese Offenbarung, die kennt die moderne Psychologie nicht. Die Kirche sieht, dass das menschliche Wesen eine Geistseele hat, aber was sagt es wirklich, wenn man das liest? Es gibt drei Aspekte. Ja, wir haben alle drei Aspekte und wir müssen wissen, in welchem Aspekt und wie wir das bearbeiten. Und der Teufel verwendet unsere Seele, um unseren Geist zu beeinflussen. Das bedeutet unsere schlechten Emotionen. Unsere schlechten Emotionen werden uns zur Sündhaftigkeit führen und ich gebe euch ein Beispiel. Wenn es eine Ehe gibt und da die Frau betrogen wird, wenn sie betrogen wird von ihrem Ehemann mit einer anderen Frau, dann ist sie verletzt, aber sie wird nicht zur Beichte gehen, weil in ihrem Herz ist sie so sehr verletzt, dass sie sich denkt, er ist total falsch und er hat gesündigt, aber ich bin gut und ich bin wirklich gerecht. Und viele solche menschlichen Situationen haben wir, wo wir unsere eigenen Handlungen rechtfertigen und dass wir den Priestern dann bei der Beichte nur erzählen, dass was wir nicht alles Gutes machen und dann nur beichten, ja okay, ich war zu spät in der Messe, aber den Priester interessiert das nicht, den interessiert unsere falsche Einstellung. Unsere Emotionen stellen uns ständig die Falle, dass wir das Falsche tun, und der Teufel, der nützt das mit großer Freude aus. Er führt uns zur Sündhaftigkeit, er führt uns in die falschen Gruppen, er führt uns zu psychiatrischen Experimenten, alles. Ihr könnt es einfach benennen, alles, das uns hinunterführt. Und in unseren Tagen ist das Angebot wirklich immens. Das ist, weil wir eine globale Gesellschaft haben. Ihr könnt alles überall immer im Internet lesen und ihr könnt über den ganzen Globus herum telefonieren, ihr könnt mit den Menschen überall sprechen. Da gibt es Twitter, da gibt es Facebook. Und ich habe nur widerwillig mich bei Facebook angemeldet, denn seit diesem Tag habe ich jeden Tag in jener Sprache, habe ich hunderte Menschen, die meine Freunde sein wollen, und ich sage dann nein. Aber der Punkt ist, weil manche Menschen können für die charismatischen Gemeinschaften über diesen Weg arbeiten, und deswegen akzeptiere ich dann ein oder zwei. Und das zeigt uns nur, wie verwirrt unsere Zeit ist, so dass wir miteinander nur verwirrt kommunizieren können und nicht in einem menschlichen Weg mit Liebe. Und jetzt möchte ich euch fragen, haben manche von euch vielleicht Fragen, wie beeinflusst zum Beispiel Yoga euer Leben oder Zen-Meditation? Oder das, was sie jetzt machen, das ist Schamanismus, oder sie machen eigentlich alles, Qigong, alles. Ihr könnt mich alles fragen über diese Dinge. Denn es gibt da eine Basis, die das Wort Gottes lehrt. Ja, das bin nicht ich, das der heilige Paulus sagt das. Wenn wir über die Freiheit des Christen sprechen, in dem ersten Korinther, im ersten Brief an die Korinther, im 6. Kapitel, Vers 12, 1. Korinther 6, 12, 1. Korinther 6, 12, da lehrt er über die Freiheit, und dann noch später im 10. Kapitel. Er sagt, ein Christ kann alles tun. Also, okay? Ihr habt vielleicht einmal Yoga gemacht, okay, gut, es ist nicht viel mit euch passiert, aber nicht alles ist gut für uns. Aber in welchem Zusammenhang meint ihr das? Ja, da ist nicht unsere körperliche Gesundheit gemeint, denn die Bibel ist nicht dazu geschrieben, dass wir uns gut fühlen. Es ist geschrieben zur Erlösung der Seele. Und das bedeutet, dass es hier etwas gibt, das verborgen ist dahinter. Und dann sagt er, und dann macht er es persönlich: Ich werde mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen. Und das könnt ihr erkennen. Ihr könnt die falschen Informationen erkennen, die Menschen geben, die falschen Assoziationen, die sie machen in diesen modernen Gruppen. Es gibt da auch kommerzielle Gruppen, die arbeiten ganz besonders in Osteuropa, weil die Menschen Geld verdienen wollen. Und sie haben da ganz verschiedene gewerbliche Gruppen, die niemals zu irgendeinem Reichtum führen werden, aber sie binden die Menschen, und sie haben da alle Arten von Übungen. Es gibt da Pilates, das ist jetzt was Neueres, und Yoga natürlich ist dabei. Das sind Dinge, die Menschen binden, aber wie kann man das erkennen, dass es falsch ist und dass die Menschen beherrscht sind dadurch, dass sie durch den Zeitplan, durch die Lehre, durch ihr ganzes Verhalten am Ende beherrscht werden. Und das ist das, worauf ihr ausschauen sollt, bevor ihr sagt, okay, Yoga ist total falsch. Ja, es ist falsch, aber ihr als ein Christ, ihr könnt ja alles probieren, aber es ist nicht gut. Warum? Weil er anfängt, euch zu dominieren, euch zu beherrschen. Es muss da einen geistlichen Aspekt geben. In Yoga selbst ist das eines der 6 Erlösungsphilosophien oder Methoden der Hindus. Ihr könnt nicht sagen Religion, sagen wir der Hindu-Philosophie, denn die Hindu-Religion, das ist eigentlich nur ein Sozialsystem. Die Menschen verstehen das überhaupt nicht, denn sie haben nicht in Indien gelebt. Und in dieser Philosophie, die Person, die über das Leben nachdenkt und nachdenkt, was sie am besten tun sollte, ist die Idee, auszuflüchten. Auszuflüchten aus dem Konzept des sogenannten höheren Geistes. Aber sie wollen ganz bestimmt nicht Gott, den Vater. Und das menschliche Wesen leidet in dieser Welt. aber ohne irgendeinem Ziel. Und daher lehrt die Philosophie, dass man da ausflüchten muss. Und Yoga ist einer der Wege, wenn man da Erlösung sagt, da ist das nur ein Problem, dass wir eben es nicht genau übersetzen können, was Erlösung eigentlich heißt. Erlösung, das ist ein christliches Wort. Und in all unsere Sprachen sind christianisiert und deswegen arbeitet der Teufel so sehr an der Sprache, durch den Computer, durch das Internet. Wenn also jemand übersetzt die Hindu-Philosophie zum Beispiel, dann muss er das Wort Erlösung nehmen, denn er meint damit, was geschieht nach unserem Leben. Aber tatsächlich, ein Hindu hofft, dass es kein Leben danach gibt, aber Yoga ist eine dieser Übungen, um sich selbst zu befähigen, den geistlichen Teil in der Person, selbst in mir, um aus dem Körper auszuflüchten. Und man soll sich sicher sein, dass man nicht noch einmal neu geboren wird, um es, wie die Schrift sagt, nicht noch einmal in diesem Tal der Tränen neu geboren wird. Aber die heutigen Hindus, die wollen noch einmal geboren werden. Die wollen nicht einfach, dass es aus ist, sondern sie wollen neu geboren werden und reich werden und einen großen Beruf haben und jemand sein. Aber die Lehre ist nicht, wiedergeboren zu werden. Ich erinnere mich an einen Mann, einen Philosophen, der vor über 300 Jahren, wissen nicht genau die Zeit, also ungefähr 300 Jahre vor Christus, hatte alle Yogi-Übungen gesammelt. Das waren ganz normale Yoga-Übungen, das war nicht für langes Leben, das war auch nicht für irgendeine Gesundheitsübung, aber es war eine Position, um auszuflüchten. Ihr kennt die Idee, ich möchte hier nicht mehr leben. Und er hat es in einen Rahmen gebracht, was wir heute das klassische Yoga nennen. Und das ist heute noch überall gelehrt. Er war der Erste, der diese Yoga-Übungen aus diesem Aspekt betrachtet hat. Und aus diesem Aspekt betrachtet kann es ein Christ niemals tun. Ishvara ist ein Ausdruck einer Gottheit, aber nicht eines bestimmten Gottes. Wir würden in Englisch einfach divine sagen, göttlich. Aber das ist nicht Christus, es ist nicht Gott, der Schöpfer. Aber was ist es dann? Man kann es nicht wirklich tun. Und es ist das klassische Yoga, das gelehrt wird. Und es ist aber das allergefährlichste Yoga ist der Nordic Yoga, denn die haben keine Gurus, die haben keine Meister, die das lehren. Die haben keine Meister, die das lehren, sondern man kommt da einfach in Situationen hinein, in psychologische Situationen hinein, wo man einfach nicht mehr hinaus kann, außer man hat einen totalen Nervenzusammenbruch. Das ist sehr gefährlich in Europa. In Indien, nein, kein Inder würde ein Yoga machen ohne einen Guru. Nicht Guru, nicht, dass das richtig wäre, aber es ist sicherer. Ich hab das gemacht in Rishikesh, wo die berühmten Hindu-Philosophen dort unterrichten und ich verstehe nicht alles, ganz bestimmt nicht Sanskrit, aber ich hatte dort gute Übersetzer und ich habe es gemacht, weil ich wissen wollte, warum das all diese jungen Menschen machen, denn von dem Moment an, wo ich Ian getroffen habe, habe ich viele junge Menschen getroffen, die in vielen solchen religiösen Bewegungen drinnen sind und fast 80% dieser Bewegungen sind basierend auf Hindu-Ideen, also auf Ideen, die aus dem Hinduismus kommen, weil sie sich so stark verbreitet haben. Es gibt sie überall, diese Ideen, auch in Europa. Das kann ich euch alles erklären, wenn ihr wollt. Und ich wollte wissen, was motiviert wirklich eine junge Person, da stundenlang zu sitzen mit jemandem, der da irgendwelche dämlichen Übungen macht, weil ich weiß, dass manche diese Übungen absolut nicht natürlich sind. 20 Minuten am Kopf stehen, das ist sicher nicht natürlich. Oder es gibt andere Übungen, dass man sich selber so weit nach hinten verbiegt, dass man irgendwo was berühren kann. Und das ist absolut nicht angenehm, nicht bequem. Und ich habe eine afrikanische Freundin von mir gefragt und sie ist viel jünger als ich, sie ist eine Tänzerin. Und ich, zu dieser Zeit, das war 86, habe ich sie gefragt, konntest du das bitte mit mir machen? Und sie war charismatisch, sehr katholisch. Könntest das du mit mir in einer bestimmten Absicht machen, weil du bist viel besser als ich, denn dein Körper, der ist so gut im Zustand, du kannst das noch locker tun. Ich kann das nicht, obwohl ich damals noch viel jünger war. Ich wollte einfach nur sehen, ob da irgendetwas innerlich, geistlich mit dir passiert oder emotional mit dir passiert. Und sie hat das dann gemacht, viel besser als ich es gemacht habe. Und sie hat dann gesagt, du weißt, Erika, ich mag das nicht mehr tun. Denn nach einer bestimmten Übung ist etwas Kaltes auf mich gekommen. Und da sie mit Vater McNatte in Afrika gearbeitet hatte, dann wusste sie, dass das die bösen Geister sind. Und Afrika ist voll damit. Das ist nicht einfach nur hier, nicht nur in Indien, das sind überall. Und sie hatte diese Erfahrungen schon vorher und sie sagte, ich möchte das nicht tun, denn es öffnet dich. Wir haben nicht die Sünde überlegt gegen das erste Gebete über die Gottheit und so weiter und Gott die erste Stelle gegeben. Wir haben nicht irgendwelche Gefahren überlegt. Wir haben überhaupt nichts erklärt. Ich habe ihr gar nichts gesagt. Ich wollte nur wissen, was die Übung bewirkt. Und sie hat es dann nicht mehr weitergemacht. Und auf gleicher Weise gab es einen jungen Mann. Es war ein Philipp aus München. Ich wusste nicht einmal, dass er aus München war, weil wir haben Englisch gesprochen. Und er hatte Tarshan des Meisters mitgemacht. Das war ein Spitzen-Yoga-Meister. Es war wirklich einer der Besten. Für die Hindus ist das ein heiliger Priester und nur die allerheiligsten Menschen können dort lehren. Und man muss da eine ganz lange Zeit dort in einer Art Käfig leben. Mein Sohn war dort lange Zeit. Und dieser junge Mann hat bei diesem Tarshan mitgemacht. Und als ich bei Tarshan war, es ist eine Art von Konversation, von Gespräch des Gurus und auch ein Segen des Gurus. Wie er segnet, was er da macht, das weiß ich nicht. Aber es gibt ja dieses Konzept, das ich habe. Und wenn der Tarshan gerufen wird, dann setzt du dich zu seinen Füßen nieder und du hörst dem Meister zu. Und das hat eine Auswirkung, denn du kannst all diese Dinge nicht selbst tun, aber ich habe es nur gemacht, um das Seelenheil der Jungen willen, weil ich wissen wollte, wie muss man zu denen hingehen oder gegen was soll ich da überhaupt beten, denn was beten die? Und dieser junge Mann Philipp ist dann aufgestanden und hat gesagt, ihr sprecht da, ihr Lehrer, über einen gewissen Friedenszustand, aber habt ihr jemals diesen Friedenszustand erreicht, denn ihr macht das schon 15 Jahre und ich mache das jetzt 3 Jahre und ich hätte gerne eine gewisse Hoffnung, dass ich diesen Zustand der Gnade jemals erlange. Und der Gurus, das war einer der allerehrlichsten Gurus, den ich je in meinem Leben getroffen habe. Denn ich habe natürlich auch erkannt, dass es da noch andere Personen gibt und der einfach wollte, warum das so ist und wie ich ticke, warum ich das Yoga nicht mag. Und ich habe dann mit Jesus gesprochen. Der Punkt war, dass der junge Mann eine sehr ehrliche Frage gefragt hat. Du lehrst das alles. Hast du das selber schon erlebt? Und dieser Meister Yogi hat darauf geantwortet, ich habe das selber noch nie erlebt. Ich mache das schon 35 Jahre und ich habe noch nie irgendeine Magie oder irgendeinen solchen Zustand erlebt. Und dieser junge Mann ist aufgestanden und dann hat er gesagt, dann habe ich gewusst, dass er ein Deutscher ist. Dann hat er gesagt, okay gut, dann kann ich aufstehen und zurückgehen zu meinem deutschen Priester in München. Und die Deutschen, ja, die machen alles, aber sobald sie hier einmal ihre Meinung ändern, dann folgen sie dem. Und er hat mir eine wunderbare Lehre gegeben, auch für die Kirche. Und ich habe begonnen, meine Broschüren für die Priester zu schreiben, denn für die Priester in Indien habe ich unter einem anderen Namen geschrieben, denn sonst hätte ich kein Visa. Do you know about Ma Dalai Lama? Shall I tell you soll ich euch die Wahrheit über Ma Dalai Lama sagen? Er konnte nach Österreich nicht zurückkehren wegen dem Krieg. Es gab den Zweiten Weltkrieg, der da ausgebrochen ist und so ist er in Tibet geblieben. Er war damals noch ein kleiner Bub und wir wurden eingeladen als eine Gruppe aus dem Internationalen Dialogzentrum in Dänemark, denn mein anderes Erbe ist aus der Dänemark und wir wurden da eingeladen, den Dalai Lama zu treffen in Dalai Salaam. Das ist ein Ort, wo der von der indischen Regierung den Flüchtlingen gegeben wurde, um dort zu leben. Und der Dalai Lama hat uns empfangen. Und das war eine Art von Gebetsraum, könnte man sagen. Ich würde es niemals wagen, es Kapelle oder irgendwie sonst christlich zu nennen. Ich würde niemals wagen, auch nur die Idee dazu zu haben. Und in diesem Gebetsraum gab es eine Anordnung rundherum von lauter bösen Masken. Und nur die Menschen, die wirklich diesen indischen Hinduismus kennen, die kennen auch diese Masken. Wenn zum Beispiel ein Gebäude gebaut wird und da hat man dann vielleicht im neuen Gebäude einen kleinen Teufelskopf mit Hörnern drauf. Und der Professor, der da mit war, der Theologieprofessor, war auch der Führer der Gruppe und er hat dann gefragt, Eure Eminenz, warum habt ihr so hässliche Masken in eurem Gebetsraum? Und der Dalai Lama hat gesagt, weil hinter diesen hässlichen Masken sich die guten Geister verstecken, aber vergesst diese Verwirrung. Und dann hat er gesagt, du sollst mich nicht fragen, wenn du an den allerhöchsten Geist glaubst, weil ich glaube nicht daran. Also damit war aller Dialog, alle Konversation war damit beendet. Sagt mir jetzt nicht in Irland oder ich kenne da einen, der ein Sprecher ist und der hat auch ein Exerzitien gehalten mit einem sehr guten Priester und die haben da normalerweise eine große Anzahl von Menschen, die da hinkommen und die hatten eine sehr, sehr kleine Gruppe, die Exerzitien machte, denn im Süden Irlands hat der Dalai Lama dort einen Vortrag gehalten und alle sind dorthin gelaufen. Und Irland ist doch katholisch, auch wenn sie nicht in die Kirche gehen. Aber ja, wir sind katholisch, wir gehen halt nur nicht in die Kirche. Ja, wir machen es schon, aber mit gewissen Beschränkungen. Wenn wir Zeit haben, ja, dann gehen wir in die Kirche. Und das ist typisch. Die Menschen hören auf den Dalai Lama, sogar die Katholiken, anstatt katholische Exerzitien zu machen. Ich weiß, es gibt auch andere Erklärungen, aber ich möchte sagen, das ist das, was wir folgen. Ein Mann, der nicht an Gott glaubt und der sich nicht schämt, auch so etwas zu sagen und sich intelligent genug ist, all das zu sehen und der zwei Bibeln hat, zwei in Tibet. Der hat auch zwei Bibeln in Tibet, die ich ihm geschickt habe. Das war 68 oder 67, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich den Flüchtlingen sehr viel geholfen in Tibet, denn ich hatte ein Geschäft, ich konnte das leicht machen. Und da bin ich zu dieser englischen Bibelgesellschaft gegangen. Okay, gut, das sind nur protestantische Übersetzungen, aber es ist besser eine protestantische Übersetzung als gar keine Übersetzung der Bibel. Und ich habe 2 Jahre gebraucht, um einen Teil der guten Nachricht zu finden, einen Teil des Evangeliums in der tibetischen Sprache. Und ich habe sie dann einer Person mitgegeben, die da eine ganz lange Zeit sehr viel Charity-Arbeit gemacht hat, auch wenn sie nicht katholisch war. Ihr wisst, England, das ist nicht katholisch und das ist auch ein Problem, auch ein politisches Problem. Und sie hat es ihm persönlich gegeben, denn er hat sie ja empfangen und er kannte also die Bibel oder wenigstens die gute Nachricht. Und mein Sohn hat auch dort gewohnt und in der Bibliothek kann man einen Mönch sehen, der in dieser orientalischen Tradition drinnen ist. Da ist das alles auch vermischt mit dem Buddhismus, der ist nicht für immer ein Mönch. Der ist für eine Zeit seines Lebens ein Mönch. Aber wenn er zum Beispiel in dieser Jugendzeit ist, wird er oft auch von seinen Eltern in ein Kloster gesteckt. Und ich habe mich dann immer gewundert, ja, was beten die da? Denn wenn sie nicht zu Gott beten, was beten sie dann? Oder zu wem beten sie? Zum Buddha? Aber die Tibeter, das sind nicht wirklich Buddhisten. Das ist nur ein Teil der Erklärung, die wir haben. Sie sind eher Schamanen und das ist viel eher noch so. Viel eher beschäftigen sie sich mit den Seelen der Toten oder sagen wir besser mit den Geistern der Toten. Aber das ist nicht, was wir im Westen als Erklärung sehen. Und das, was ich sagen möchte, ist, dass mein Sohn meine eigene Bibel ihm gegeben hat. Und hat einer der Bibliothekare dort oder den Burschen, die auf die Bibliothek aufgepasst haben, die auch Mönche waren, die Bibel gegeben und der hat sich bekehrt. Es gibt also mindestens 3 Bibeln, die da irgendwie im Umlauf sind, eine englische und 2 tibetische, also ihr müsst halt beten. Aber wenn ihr mit dem Bösen, wenn ihr dem Bösen begegnet, dann müsst ihr beten, aber nicht nur für die Geister, die da sind, sondern für die Wurzel. Woher kommt das und wie beeinflusst das die Person? Und wenn ihr das brecht im Namen Jesu, dann hat diese Person wenigstens eine gewisse Zeit über einen freien Willen. Da kann man noch nicht eine Entscheidung treffen, aber man kann zumindest mal denken, nachdenken über die gute Nachricht Jesu. Und wenn ihr lehrt, dann lehrt ihr nicht über all die ganzen Kulte und Sekten und all das. Das mache ich jetzt hier ein bisschen, aber nicht viel. Ihr lehrt das Wort Gottes, denn ob das jetzt zeitgemäß ist oder unzeitgemäß, gebt niemals seine eigenen Worte. Es wird nur das Wort Gottes sein, das das Herz schneidet, denn Gott wird die Sündhaftigkeit wegschneiden und sie zur Umkehr führen. Wir sind die einzige Religion in der Welt, die die Umkehr predigt, auch wenn wir offensichtlich von dem Judentum abstammen. Und wir sind die Einzigen, die sagen, dass die Umkehr die Tür zum Himmel ist, die Pforte zum Himmel. Nicht unser Wissen, nicht unsere Übungen oder auch keine sonstigen körperlichen Verrenkungen oder auch nicht unser geistiger Zustand, den wir erlangen, weil wir einen kraftvollen Geist haben. Aber die Umkehr, und das ist, was wir den Menschen sagen müssen. Und wenn ihr diese Geister hinausbekommen möchtet, dann müsst ihr das sagen. Aber ihr müsst auch still innerlich beten. Ihr müsst innerlich beten gegen den Geist des Yogas, wird gesagt. Aber ihr betet innerlich wirklich gegen den Geist der Lüge, denn der steckt hinter Yoga. Ihr müsst innerlich beten, nur dann könnt ihr Counseling machen. Und der Paul der VI. Hat das auch über den Teufel gelehrt. Still innerlich. Denn die Gefahr für eine Laienperson ist noch viel, viel größer. Die Priester, die haben auch den besonderen Schutz der Kirche, ob sie glauben oder nicht glauben. Sie haben eine Kraft. Ich habe das versucht, die sie wissen oder nicht wissen, ihnen bewusst ist oder nicht bewusst ist. Ich kann eine Person beten, ich hole da irgendeinen Priester, der irgendeine Sprache spricht und sage einfach nur, bitte befreie diese Person, auch ob der jetzt glaubt selber oder nicht. Und ich habe dann gesehen, wie die Priester dann wirklich überrascht waren, weil da wirklich was geschehen ist, weil sie sind auch geschützt durch die Kirche. Viel, viel mehr noch geschützt als wir allein. Denn sie fühlen sich oft unwürdig, aber bitte vergesst all diese Unwürdigkeit, denn es ist Christus, der das tut. Es ist nicht eure Würdigkeit, ob ihr das tut im rechten Zustand, im falschen Zustand, das ist nicht das Problem. Wenn ihr in der Befreiung seid, dann habt ihr die Kraft der Kirche und den Schutz der Kirche. Und jedes Sakrament ist eine Verifikation der Kraft der Kirche, der Kraft Christi in der Kirche. Aber nicht der Weltlichkeit oder der Würdigkeit des menschlichen Wesens. Wir wissen, niemand von uns ist würdig, das zu tun. Also zu Yoga. Yoga ist grundsätzlich eine nicht-christliche Absicht, Frieden zu erlangen nach dem Leben. Aber keine Erlösung, um mit Gott zu sein, aber ein Zustand, um nicht mehr wiedergeboren zu werden. Und diese Yoga-Übungen sind nicht harmlos, denn die ersten 5, 6 Übungen sind vielleicht ähnlich irgendwelchen Entspannungsübungen, die wir aus der Gymnastik kennen. Gymnastik war auch unter anderem erfunden von einem Vater Jahn im 19. Jahrhundert, der gedacht hatte, es wäre gut, den Körper zu trainieren, sodass man viel Sauerstoff einatmet und dass das Herz gesund bleibt und dass der Verstand auch gesund wird. Aber Yoga unterdrückt den Sauerstoff und möchte nur diese künstliche Atmung, diesen künstliche Atmung, die man da lernt, und man hat dann nicht einmal genug Sauerstoff, um in das Gehirn zu kommen, und so ist das dann Gehirn dann total voll mit Kohlenstoffdioxid und das führt auch dazu, dass man ganz leicht beeinflusst sein, weil das Gehirn nicht richtig arbeiten kann. Und so kommt man dann in die Hare Krishna oder in andere religiöse Bewegungen und auch die verwenden diese Methode, um die Menschen zu beeinflussen, um sie leichter beeinflussen zu können. Aber noch viel mehr sind sie Meister von allen möglichen Bewegungen und Religionen und auch von Scientology. Sie verwenden den Zustand des Geistes, der eben nicht fähig ist zu arbeiten durch den Sauerstoff, weil eben nur Kohlendioxid da ist. Ihr könnt mich fragen, ich bin Apothekerin. Und sie unterminieren die Einnahme von mehr Sauerstoff in den Körper. Also warum macht man dann diese Übungen, wenn man eben keinen Sauerstoff bekommt? Aber viele Menschen, die ich kenne, da frage ich sie nur, erzähle nur aus der eigenen Erfahrung und sie haben dann ein zerstörtes Familienleben und das Yoga hat auch viele Menschen dazu gebracht, sich für Scheidungen zu entscheiden und ich denke mal, wenn Scheidungen kommen doch nicht von Gott, kann dann Yoga von Gott sein und es ist auch oft in Verbindung mit all diesen Dingen und die andere Sache, die mich fasziniert oder die Menschen fasziniert, das sind Zen-Meditationen. Das bedeutet, die Ordnung des menschlichen Verstandes ist systematisch gestört mit falschen Konzepten, könnte man sagen, und falschen Interpretationen dieser Konzepte und von solchen Übungen. Und diese Übungen, das sind keine Übungen des Körpers, sondern des Geistes, des Verstandes. Und man muss sich auf etwas konzentrieren, das unlogisch ist, das schon selbst eine Sünde ist, denn es ist gegen das Abbild Gottes in uns. Und das Ergebnis davon ist, dass man beherrscht wird, dominiert wird. Ich habe das gelehrt. Ich habe das nicht gelernt. Ich habe das gelehrt. In Japan, in Tokio. Und ein Jesuit, ein Priester, das sind kluge Leute, die Jesuiten, aber manchmal führt sie ihre ganze Klugheit in die Irre, denn sie sind dann schon zu klug. Ja, Entschuldigung, wenn da irgendwelche Jesuiten sind. Ja, ihr seid klug. Aber was ich habe, und das steht auch in meinem Buch, das gibt es auf Deutsch, es gibt es auch in Englisch, dass der Teufel möchte keine englischen Übersetzungen, denn die können sich verbreiten. Denn wenn man Englisch hat, sind alle anderen Sprachen da. Und in diesem Buch habe ich auch den Artikel geschrieben, weil dieser Priester hat mir erzählt, was mit seinem Kollegen geschehen ist, der in den Zen-Buddhismus gegangen ist, ist in ein Kloster dort, um einfach nur Zen, hat er gesagt, zu erforschen. Aber das Erste ist, dass er die heilige Messe aufgegeben hat und er ist nie mehr zurückgekehrt ins Jesuitenmutterhaus. Und das Gleiche habe ich erlebt in Indien mit Repersona. Das ist eine andere Übung, wo wir unsere katholischen Menschen, ganz besonders die den Religiösen nicht erlaubt wird, was ein Mensch im geistlichen Stand tun muss. Sie dürfen nicht das Offizium beten und wenn sie da in Indien aber dort sind, dann dürfen sie nicht beten, auch nicht ihr Stundenbuch. Und ich habe das Erlebnis einer sehr wunderbaren Schwester und sie hat geholfen in der Ashiman Gua, das ich hatte für die jungen westlichen Menschen, dass sie dort irgendwo hingehen können, wenn sie in die Irre laufen. Es ist ein wunderbarer Ort, Indien, aber es ist auch ein ganzes Chaos. Es ist nicht wirklich ein Land, es ist ein Kontinent. Das sind 715 Sprachen gibt es da, keine Dialekte. Es sind sehr, sehr verschiedene Menschen, die dort leben. Und sie sind voneinander schon so verschieden. Die Sprache ist ganz verschieden und all diese Dinge. Und an diesem Ort hatte ich ein Ashram. Und die Palutem-Priester haben mir dort geholfen und die Priester wissen das vielleicht, ist in Kamerun gestorben und eine der Schwestern von den FMN, die da eine Schwester war für die Armen in Indien, hat einiges nach Indien gebracht und sie hat sich entschieden, in meinem Ashram zu helfen für die westlichen Jugendlichen, die sich in diese Sekten, neureligiösen Bewegungen, Übungen, was auch immer, verstrickt haben. Und sie war wunderbar. Sie hat ganz gut mit den Kindern arbeiten können. Ich habe da die Kinder Ich nenne sie Kinder bis 30, weil das Gehirn wächst ja, bis man 30 Jahre alt ist. Also ich bin so alt, für mich sind das alle Kinder bis 30 Jahre. Und ich habe da gesehen, das ist das, was sie brauchen, die Liebe Christi. Die Liebe Christi ist das, was rettet, die Liebe Christi ist das, was befreit. Und nachdem wir uns getroffen haben, erkannte ich sie nicht mehr. Sie war dann eine Oberin im Westen und ich habe sie da getroffen mit einer Kollegin, die da bis 1998 Exerzitien übersetzt hat. Und ich habe sie eingeladen, mit mir in London zu wohnen. Und ich habe gesagt, ja, wir wollen jetzt diese Schwester besuchen. Aber ich sage jetzt nicht den Namen. Das ist nämlich nicht es ist nicht hilfreich, wenn wir das sagen. Und sie war so kalt wie ein Fisch auf einmal. Sie hat uns überhaupt nicht mehr zugehört. Sie war gar nicht mehr interessiert an jungen Menschen. Und ich sehe, das alles ist an ihr getan durch Passion ist Terrible. Und ich habe da nicht nur diese eine Geschichte, sondern viele Geschichten. Das ist der Grund, warum ich darüber spreche. Ihr kennt vielleicht nicht Persona, aber ihr kennt andere Dinge. Ihr kennt Yoga, das machen alle. Das ist sehr modern, sehr im Trend. Oder andere Übungen wie Qigong. Oder offensichtlich auch, kann man da dann sich besser konzentrieren. All diese Übungen und Methoden sind verwurzelt in einer chinesischen Idee, dass alles, mit dem wir uns beschäftigen, muss in einer Energiebalance sein. Und die Energie ist, ja, es ist nicht so, dass es keine Energien gäbe, aber wir müssen sehen und wir müssen unterscheiden, dass es nur eine Hauptenergie gibt, die Gott ist, die wir Heiliger Geist nennen. Aber es gibt auch die geschaffene Energie. Und diese zwei sogenannten Energien darf man nicht verwirren. Den Heiligen Geist, den kann man nie durch irgendwelche Methoden, Kung Fu, Qigong, Yoga oder sonst irgendwas, irgendwelche Übungen, empfangen. Den Heiligen Geist empfängt man nur durch die Umkehr und die Reue. Aber die geschaffene Energie, die man zum Beispiel in der Homöopathie hat, die Homöopathie beschäftigt sich mit diesen Energien, auch wenn keine chemischen Substanzen darin sind. Ich habe das studiert in Österreich, da muss man das machen. Und es ist eine geheime Energie und mit diesen haben Eisenberg, all diese großen Einstein, all diese großen Namen haben sich damit beschäftigt. Wir wissen, wie wir mit ihnen arbeiten sollen. Ja, nur mit der Atomenergie, da wissen wir nicht, wie wir mit ihnen arbeiten sollen. Da haben wir alle Angst. Aber wir wissen, wie man die Energien sichtbar machen kann. Man kann Energie sichtbar machen. Ich habe das selbst im Labor gemacht. Das sind geschaffene Dinge. Aber man darf eine geschaffene Energie, die man vielleicht irgendwie durch bestimmte Methoden bekommen kann, mit dem Schöpfer vermischen, der auch eine Energie ist. Aber er ist nicht nur eine Energie, er ist eine Person. Und das ist diese Verwirrung. Ich hatte eine chinesische Schwiegertochter und deswegen habe ich viel gelernt über diese chinesische Denkweise. Sie war eine Katholikin, aber ihr Denken war sehr chinesisch. Ja, sehr chinesisch. Und so habe ich viel gelernt, wie man das verstehen kann, dass ich eine Abneigung gegenüber der Transzendenz habe, dass man die Wirklichkeit hier mögen muss und dass man sich mit der Wirklichkeit beschäftigen muss. Und dass sie dann nicht so leicht verletzt werden wie wir, aber sie sind dann auch nicht so voll Mitleid. Das ist irgendwie ein interessantes Geheimnis. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Indien, haben eine andere Art der Mentalität. Sie lieben die Transzendenz, auch zum falschen Zweck. Einfach da, wo ausflüchten, wenn man eine Verantwortung hat, ausflüchten, wenn man irgendwas nicht machen kann. Aber wir müssen sehen, wie der heilige Paulus sagt, predige den Griechen wie ein Grieche, den Juden wie ein Jude. Wir müssen verstehen, warum handelt eine Person so oder so. Und bevor man predigt, muss man das wissen. Ich gebe euch eine Geschichte. Irgendwo in Raipur, in einem ganz, ganz heißen Ort, irgendwo in der Mitte von Indien, ganz trocken, habe ich für Schwestern Exerzitien gehalten für Schwestern. Pater Rufus war da nicht dabei, ist dann erst später auf andere Weise irgendwie dazugekommen. Und die Schwestern haben mich gebeten, Exerzitien zu halten. Also habe ich das gemacht. Aber das, was ich herausgefunden habe, ist, dass wenn man nur Jesus predigt, dann hilft es ihnen nicht. Aber was ich ihnen predigen muss, das ist die Vaterliebe. Der Vater im Himmel, der uns liebt. Und nachdem ich das ganze Zimmer voll hatte mit 40, 50 Schwestern, die alle geweint haben, da wusste ich nicht mehr, was ich tun soll. Denn da denke ich mir, was machst du? Egal mit wem du sprichst, die fangen alle an zu weinen. Ich habe dann verstanden, obwohl ich nicht ihre Sprache spreche, ich hatte einen Übersetzer, dass sie niemals die Liebe des Vaters kennengelernt haben. Und als sie das einmal verstanden haben, dass der Vater Jesu die Liebe ist, da haben sie geliebt, eine Liebe, die wir nicht einmal uns erdenken können. Sie alle haben angefangen, Jesus zu preisen. Sie waren zu diesem Zustand manchmal noch irgendwie wie Hindus. Sie haben irgendwie, sind sie ins Kloster gegangen als Hindus in der Hoffnung, dass sie irgendwann mal Jesus kennenlernen. Aber sie waren noch nicht wirklich bekehrt. Das ist die Arbeit der Kirche. Was auch immer sie sind, woher auch immer sie kommen. Ja, und ich wollte dann etwas darüber wissen, über eine andere Methode. Und wenn nicht, könnt ihr mir Fragen stellen über irgendetwas, wenn zum Beispiel jemand mich fragt über Chiropraktik oder irgendetwas anderes. Wenn ihr mich was fragen wollt, wollt ihr mich was fragen? Nein? Ihr möchtet mich nichts fragen. Vater Lars ist ein großer Charismatiker. Ich kenne ihn schon sehr lange, ein großer Charismatiker in Dänemark. Liebe Erika, was denkst du von Sai Baba? Oh, du fragst mich nach meinem Freund Sai Baba. Kannst du mich hören? Sai Baba. Möchtest du etwas Bestimmtes wissen, irgendeine Lehre von ihm, aber er lehrt eigentlich nichts Bestimmtes. Das Einzige, was er lehrt, ist Verwirrung. Ich war in Bangalore 1984 und Sai Baba hat ein riesiges Ashram in Bangalore und italienische Priester haben Wallfahrten mit ihren Pfarrern dorthin organisiert. Und da waren ganz, ganz viele Italiener dort bei diesem Sai Baba, weil all seine Pfarrangehörige wollten eine Art von Heilung. Und so habe ich gesagt, Erika, du musst irgendwas machen. Du musst mit dem Pfarrpriester anfangen, das ist zu schwer. Du musst zum Bischof gehen. Ich bin zum Bischof in Bangalore gegangen und ich habe gesagt, Vater, ich würde gerne hier ein Ashram bauen, aber für die westlichen Menschen, die hier wohnen. Und so nah wie möglich nach Whitefield. Das ist der Ort, wo Sai Baba sein Ashram hatte. Und der Bischof hat nicht nur die Erlaubnis gegeben, sondern auch das Land. Und er hat den Ratschlag gegeben. Der Bischof hieß Ariokyo Sami, der jetzt schon gestorben ist. Und er hat mir gesagt, du musst etwas für die indischen Jugendlichen machen. Ansonsten wird die politische Bewegung in dieser Gegend, die da sehr stark ist, dir kein christliches Ashram erlauben. Du wirst verfolgt werden. Du wirst kein Visa geben. Und ich hatte deine Aufenthaltsgenehmigung. Und so habe ich entschieden, seinen Ratschlag anzunehmen und habe ein Ashram gebaut für jeden, der drogenabhängig war. Das hat in Indien zu dieser Zeit noch nicht existiert. Das war 1984. Und mit einem Mann, einem charismatischen Jungen aus Bombay, habe ich zusammengearbeitet. Und das Ashram war sehr nahe an Sai Babas Ort. Und an den Tagen, wenn Sai Baba hat sein Darshan angekündigt, Darshana ist, wenn der Guru irgendwo sitzt und eine Art von Vortrag hält und seine ganzen philosophischen Ideen breit tritt und auch seinen Segen gibt. Und ich kannte durch die Gnade Gottes die Kraft Jesu von Kindheit an. Ich kann das jetzt nicht erzählen, obwohl ich gerne meine Geschichten erzähle, aber das kann ich jetzt nicht, wir haben keine Zeit. Und ich wusste, dass der Name Jesus so eine Kraft hatte, dass er im kommunistischen Russland die Menschen irgendwo in der Mitte von nirgendwo bekehrt hat, auch wenn sie überhaupt nichts anderes noch verstehen. Das war 1972, als ich dieses Erlebnis hatte. Die Technik ist weg, ich kann den Floor nicht mehr hören. Floor? Floor? Es ist jetzt wieder da. Ich bin in der ersten Reihe in seinem Darashan gesessen. Das war auch genauso wie da. Der war so weit weg von mir, wie ich jetzt von euch weg bin. Wir müssen jetzt 3 Minuten Pause machen. Das ist typisch für den Sai Baba Vortrag. Ich sage euch, das habe ich schon 100 Mal gehabt, weil sie die CD auswechseln müssen. Das ist ganz typisch für Sai Baba.